Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
81.000 Leute und mehr klagen zusammen gegen VW. Es geht natürlich nicht, das alles komplett zu handeln, aber stellvertretend machen das in Deutschland der Verbraucherzentrale Bundesverband und der ADAC. Es geht um den Abgasskandal und wir sprechen in diesem Update-Podcast mit einem der Anwälte dieser Klage, der sagt, 5.000 Euro pro Kunde sollte eigentlich schon drin sein.
Es wird sehr wahrscheinlich deutlich billiger für VW hier, selbst wenn dann am Ende im Ergebnis nahezu das rauskommt, was auch in Amerika den Betroffenen dann zugesprochen wurde.
So, VW kauft sich da irgendwie also irgendwann vielleicht frei. Wir versuchen uns auch frei zu kaufen. Es geht um ein gutes Gewissen, das man sich ja irgendwie erkaufen kann.
Wir gucken mal, was solche CO2-Ausgleichszahlungen bringen. Also wenn du jetzt zum Beispiel nach Mallorca fliegst und wieder zurück und dann ein bisschen Geld bezahlst, damit Wälder aufgeforstet werden.
Das hört ihr in diesem Podcast. Und denkt dran, jetzt bei den Weihnachtsfeiern am Wochenende.
Natürlich ein Glas Wein, dann kriegt man ein bisschen rote Bäckchen, ist alles in Ordnung. Aber bitte, bitte, Leute, schiebt euch da nicht die Klamotten rein, dass ihr hinterher nicht mehr wisst, was ihr da getan habt.
Wie bekommt man diese Weihnachtsfeiern, diese Veranstaltung halbwegs unbeschadet? Schadet rum. Das auch hier im Podcast des Updates vom 6.12.2018. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
81.000 Kläger. Bisher. So viele haben sich der Sammelklage gegen VW angeschlossen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband, der will zusammen mit dem Autofahrerclub ADAC eine erst kürzlich eingeführte Musterfeststellungsklage, wie es heißt, gegen VW führen. Also stellvertretend für vom Abgasskandal betroffene VW-Kunden. Was wollen die erreichen? Also im Prinzip wollen sie eine Grundlage schaffen, damit es danach leichter wird, Schadensersatz einzuklagen. Einer der Anwälte dieser Klage ist Ralf Sauer. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Sauer, innerhalb nur eines Monats, da schließen sich mehr als 81.000 Dieselfahrer der Klage an. Das ist eine enorme Zahl. Mit weiterem Steigerungspotenzial auch noch?
Nun, ich rechne eigentlich mit einer Zahl irgendwo im Bereich zwischen 200.000 und 300.000. Sie dürfen nicht vergessen, das sind jetzt 2 Wochen und wir sind kurz vor der vermeintlichen Verjährung zum Jahresende. Und dann werden auch definitiv noch nächstes Jahr sich einige anmelden.
Nur um das nochmal festzuhalten, wer genau kann sich denn dieser Klage alles anschließen? Sind das nur VW-Kunden, also mit originären Volkswagen?
Nein, es sind solche Kunden, die ein Fahrzeug haben aus dem VW-Konzern, das heißt Audi, Skoda, Seat und eben auch diesen ER-189-Motor haben, der ja ganz am Anfang des Skandals im Fokus stand.
Jetzt gehen wir mal davon aus, Ihre Prognosen treffen ein, also 200.000, 300.000 Kläger. Wie wird so eine Klage mit so vielen Klägern genau geführt und vor allem, wie sehen da die ersten Schritte dann aus?
Nun, bei der Musterfeststellungsklage führen wir die Klage ja nicht mit den jeweiligen Betroffenen. Wir führen die Klage ja nur mit dem Bundesverband und der klagt dann stellvertretend für alle die, die sich im Klageregister eintragen. Das heißt, diese 200.000 oder 300.000 Menschen, die sich in dieses Klageregister beim Bundesamt für Justiz eingetragen haben, die haben eigentlich mit dem Prozess überhaupt nichts zu tun.
Aber die wollen doch immer auch mal zwischendurch so ein Update bekommen, wollen wissen, wo stehen wir gerade, was passiert jetzt bald, das ist schon Arbeit.
Das ist Arbeit, wobei in erster Linie wird es über die Website des Bundesamts für Justiz erfolgen. Das heißt, dort werden dann die entsprechenden wesentlichen Informationen bekannt gegeben. Und natürlich auch der Kläger selbst, nämlich der VZBV in Berlin, wird selbstverständlich auf der Website entsprechende Informationen, so denn welche zum jeweiligen Zeitpunkt da sind, dann eben auch veröffentlichen.
Womit rechnen Sie? Wie lange wird dieser Rechtsstreit dauern?
Ja, das ist schwer zu sagen. Die wesentlichen Informationen in dem Verfahren sind ja eigentlich schon bekannt. Es gibt entsprechende Datenfülle auch bei der Staatsanwaltschaft in Braunschweig, aber auch in München und in Stuttgart. Und es kann durchaus sein, dass wir schon im Jahr 2019 in der ersten Instanz durch sind.
Okay. Jetzt war es ja so, in den USA, da hat VW einen Teil der Kunden die Fahrzeuge zurückgekauft. Da waren teilweise Fahrzeuge von 2009 bis 2012 dabei. Andere wurden umfassend entschädigt. Was genau wird das Ziel am Ende sein für die Kläger hier bei uns in Deutschland? Vor allem, wenn man bedenkt, wie alt dann schon einige Fahrzeuge sein werden.
Nun, das Ziel muss natürlich ganz klar sein, dass wir natürlich zunächst einmal gewinnen und dann, also wenn es denn zu einem Urteil kommt und dann eben mit diesem obsiegenden Urteil einen möglichst hohen Schadensersatz für die jeweiligen Betroffenen finden. Das höchste Ziel und das schönste wäre natürlich für alle Beteiligten, und da glaube ich, müsste man auch die Volkswagen AG mit einbeziehen, wenn es zu einer Einigung noch im Klageverfahren käme, weil es dann zu einem schnellen Ergebnis führen würde und für alle Seiten, und damit meine ich eben auch VW selbst, zu einem verlässlichen und risikolosen Ergebnis.
Aber dann sprechen wir doch mal über Zahlen. In Amerika waren es ein paar Milliarden Dollar und in Deutschland wird dann auch nochmal eine Milliardenzahlung auf VW zukommen.
Nun, das hängt natürlich von der Schadenshöhe und von der Zahlung selbst ab. Wenn Sie jetzt eine Zahl von, wie in Amerika, mindestens 5.000 Euro nehmen, Sie haben 200.000 Betroffene, dann sind Sie gerade mal bei einer Milliarde. Das heißt, es wird sehr wahrscheinlich deutlich billiger für VW hier, selbst wenn dann am Ende im Ergebnis nahezu das rauskommt, was auch in Amerika den Betroffenen dann zugesprochen wurde.
Ralf Sauer, einer der Anwälte der Sammelklage gegen VW im Abgasskandal.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich behaupte mal, wenn der Mensch Michael Schmidt heißen würde, dann wäre wahrscheinlich alles halb so schlimm. Aber er heißt Sinan Selin und im Netz tobt momentan der Hass. Es geht um eine anstehende Personalie im Bundesamt für Verfassungsschutz. Kommenden Mittwoch will nämlich das Bundeskabinett einen Haken dahinter machen. Sinan Selin wird dann Vizepräsident des Verfassungsschutzes. Wer ist der wann und warum bekommt er momentan so viel Hass im Netz ab? Sprechen wir drüber mit Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Günther.
Was sollte man über Sinan Selin wissen? Was hat er bisher beruflich gemacht?
Sinan Selin ist einer der begabtesten Ermittler, Terrorfahnder, die dieses Land hat. Er hat eine rasante Karriere hingelegt, zunächst im Bundeskriminalamt, dann im Bundesinnenministerium, hat schon in ganz jungen Jahren große Fahndungen gegen Terroristen geleitet und mit großem Erfolg und ist immer weiter befördert worden. Und jetzt, mit 46 Jahren, soll er die Nummer 2 des deutschen Inlandsgeheimdienstes werden, des Bundesamts für Verfassungsschutz.
Und was genau gehört dann zu seinem Aufgabengebiet?
Der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, ist verantwortlich für das Politische, also sozusagen für den Kontakt zum Parlament, zur Bundesregierung, auch für das Verteilen von Ressourcen. Und die Nummer 2, also künftig Sinan Selin, soll fürs Operative zuständig sein. Das heißt für die Spionageoperationen, dafür zum Beispiel islamistische Zirkel zu infiltrieren oder iranische Agenten ausfindig zu machen in Deutschland.
So, und der Hass im Netz momentan, der richtet sich vor allem gegen seine Herkunft. Er ist in Istanbul geboren, ab seinem 4. Lebensjahr hat er in Deutschland gelebt, ist in Deutschland aufgewachsen. Wer attackiert ihn im Netz und wie?
Ja, nicht groß überraschend wird er attackiert von Rassisten der rechten Seite, also von AfD-Politikern beispielsweise, auch von den üblichen Verschwörungstheoretikern, die schwadronieren, Merkel treibt die Islamisierung voran, ein Moslem, ein Türke wird Vizechef des Verfassungsschutzes. Also etwas, mit dem man traurigerweise schon rechnen muss in dem Klima, in dem wir uns momentan befinden.
Kommt denn der Hass und abgeschwächt auch die Kritik nur aus dem rechten Lager oder wird er auch von links attackiert?
Ja, auf der linken Seite, beispielsweise von der Tageszeitung Junge Welt, kommt der Vorwurf, dass er wohl besonders hart mit der PKK, also mit der verbotenen türkischen Arbeiterpartei, ins Gericht gehen wird. Warum? Weil Sinan Selin einen türkischen Hintergrund hat, also wegen seiner Herkunft. Und das ist ja nicht minder rassistisch von der linken Seite. Also Sie sehen, da sind wir heutzutage in Deutschland. Man ist als Mensch mit Migrationshintergrund in einer Schublade und es ist auch nicht so einfach, dann sich in dieser Situation zu verhalten, weil was ist denn die vernünftige Reaktion? Soll Sinan Selin sich dann damit verteidigen, dass er mit der Türkei nichts zu tun habe, familiär, oder dass er gar nicht Moslem ist? Warum sollte er das? Ja. Warum sollte er das tun und warum sollten das nicht andere Menschen tun müssen? Also es ist eine sehr hässliche Situation.
Also die Attacken kommen ausschließlich nur daher wegen seiner Herkunft, wegen des Migrationshintergrundes und nicht wegen irgendwelcher Dinge, die irgendwann mal in seiner Karriere passiert sind. Da ist alles astrein.
Ob es astrein ist oder nicht, das kann man kritisch begleiten, können wir Journalisten auch unterschiedlich bewerten. Aber dass man ihm unterstellen könne, er sei irgendwie Erdogan-treu, als deutscher Beamter, der für das deutsche Bundesinnenministerium gegen die Türkei Verhandlungen geführt hat und zum Beispiel die türkischen Avancen, Deutschland solle doch zum Beispiel Oppositionelle oder Journalisten ausliefern, zurückgewiesen hat mit aller Verhandlungshärte. Also dass so jemand sich nachsagen lassen muss, dass er irgendwie Erdogan-treu sei, das ist einfach nur rassistisch.
Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung über Sinan Seelen, der am kommenden Mittwoch vom Bundeskabinett zum Vizepräsidenten des Verfassungsschutzes ernannt werden soll.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So ganz kurz vor einem nicht ganz so gewöhnlichen Wochenende. Die ersten Dezemberwochenenden, die werden ja gerne für berufliche Weihnachtsfeiern genutzt. Ne? Auch die Donnerstage schon. Ich habe heute Abend von Kollegen gehört, die gehen noch auf eine Weihnachtsfeier. Aber dieses, naja, berufliche Weihnachtsfeier-Ding, irgendwie schwingt da was mit und es ist nicht immer nur die pure Freude. Eher gemischte Gefühle mit Weihnachtsfeiern, oder nicht? Warum das so ist und wie ihr euch gut auf eure Weihnachtsfeier, Betriebsweihnachtsfeier vorbereitet, das jetzt von Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting.
Anfang Dezember, das ist Weihnachtsfeierzeit.
Ich war ja schon auf meiner ersten Weihnachtsfeier dieses Jahr.
Manche sind schon voll drin.
Gut, lecker, wir haben viel gegessen, viel getrunken.
Andere kurz davor.
Bin ich natürlich sehr gespannt, was für Seiten ich an meinen Kollegen noch kennenlernen werde. Vielleicht entwickeln sich sogar Freundschaften, wer weiß.
Vielleicht. Fest steht, nicht alle kriegen das hin, das mit dieser freudigen Erwartung.
Bist du so ein Weihnachtsfeiertyp?
Nein.
Nein?
Ist ja auch nachvollziehbar. Weihnachtsfeier heißt, da prallen Berufliches und Privates ungebremst aufeinander. Die Folge?
Gemischte Gefühle, in jedem Fall.
Ulrich Schmitz ist Psychologe und Psychotherapeut. Er spricht in dem Zusammenhang von einem Spannungsfeld.
Ich weiß, dass ich mich einigermaßen benehmen muss, um nicht auf Jahre hinweg die Knalltüte der Firma zu sein. Aber ich weiß auch auf der anderen Seite, dass es darum geht, ein bisschen gute Stimmung zu haben, die Kollegialität etwas zu fördern und auch mal ein paar Stunden das ganze Arbeitsleben mehr hinter mir zu lassen.
In einem beruflichen Kontext das Berufliche hinter sich lassen, ist doch paradox. Genauso wie der Versuch, gleichzeitig gelöst und kontrolliert zu sein.
Was man nicht aus dem Weg räumen kann, ist eine gewisse innere Anspannung, weil es sich eben um das Arbeitsfeld handelt.
Womit wir aber, wenn wir nicht unter irgendeinem Vorwand zu Hause bleiben wollen, auch einfach umgehen können, uns darauf einstellen und vorbereiten können. Darum jetzt hier die vier wichtigsten Tipps für die nächste Weihnachtsfeier. Tipp 1, der Dresscode.
Siehst du dich normal so an? Angepasst oder ausgeflippt?
Normal, wie immer.
Ganz ehrlich, ich bin ja eigentlich schon eher so der ausgeflippte Typ, aber in dem Fall würde ich mich, glaube ich, schon eher anpassen.
Das Cosmopolitan-Magazin rät da doch ruhig mal modisch was auszutesten. Antwort wäre wahrscheinlich, kommt aber auf den Kontext an. Wer dabei ganz auf Nummer sicher gehen will, für den gibt's eigentlich nur eine Lösung.
Ich hatte einen Weihnachtsbulli an. Der ist weiß und dann sind da so Schlitten und Herzen und so drauf gestickt.
Und weil so ein Weihnachtspulli auch immer dabei hilft, gut ins Gespräch zu finden, sind wir auch schon bei Tipp 2. Was sind die guten Themen für die Weihnachtsfeier? Gehört Politik dazu oder doch begrenzt auch Zeugs von der Arbeit?
Wenn du mit Leuten redest da, lieber Politik oder Flurtratsch?
Flurtratsch.
Soll ja auch auflockern, ne? Das soll ja auch dazu dienen, dass man sich kennenlernt und über Dinge spricht, die schön sind. Mal weg von dem Arbeitsalltag. Und Politik ist, glaube ich, dann eher unangebracht.
Eigentlich eine merkwürdige Vorstellung, dass Politik und Weihnachtsfeier nicht zusammengehen. Findet sich aber in mehreren Ratgebern. Und auch Schmitz rät, den Talk soft zu halten.
Wir müssen uns hier nicht auch über politische Themen XY unterhalten oder darüber, dass der Kollege Y den Klodeckel nie runtermacht.
Wie gut das aber überhaupt mit den Vorsätzen funktioniert, das hängt ja entscheidend von einer Sache ab. Nämlich von drittens, der Frage, ob Alkohol im Spiel ist. Als soziales Lösungsmittel quasi.
Der kann auch soziales Auflösungsmittel sein. Natürlich ein Glas Wein, dann kriegt man ein bisschen rote Bäckchen, dann ist alles in Ordnung. Aber bitte, bitte, Leute, schiebt euch da nicht die Klamotten rein, dass ihr hinterher nicht mehr wisst, was ihr da getan habt.
Zu viel Alkohol, da hatte jetzt keiner so direkt von berichtet. Aber auch geringe Mengen können ja schon die Beredsamkeit steigern. Was dann direkt mit dem vierten Tipp zusammenhängt. Erzähl von deiner anderen Seite. Zeig, dass du vielseitig bist, liest sich da an vielen Stellen. Hobbys, Interessen, sowas. Wobei hier vielleicht der Grad besonders schmal ist zum Self-Marketing.
Wenn es sich ergibt, dann erzählt man von sich da, wenn es passt. Aber das ist jetzt kein Bewerbungsgespräch oder so.
Also Self-Marketing, nee, eher nicht.
Zum Schluss rät Schmitz noch, nach der Peer Group auch nochmal zwei, drei andere Kollegen anzusprechen und aufzusuchen, Kontakte zu knüpfen. Dabei aber auf keinen Fall baggern.
Und nochmal gesagt, in den Spiegel gucken vor der Weihnachtsfeier und sich vor dem jungen Mädchenblatt sauber.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, Australien ist schön, definitiv. Aber wenn ihr da hin und zurück wollt, per Flugzeug von Frankfurt über irgendeine andere Stadt nach Sydney und zurück, dann verbraucht ihr ungefähr so viel CO2 wie der Durchschnittsdeutsche in einem ganzen Jahr. Und da ist alles eingerechnet. Also auch Autofahren, Heizen und so weiter. Das ist natürlich schlecht fürs Klima, wissen wir alle. An dessen Rettung sind wir sehr interessiert. Ist ja auch gerade großes Thema. UN-Klimakonferenz in Katowice. Fürs Fliegen, aber auch fürs Autofahren oder fürs Heizen in der Wohnung gibt es deshalb schon länger so eine Art CO2-Ausgleich oder eine Carbon Tax oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Man gibt da einfach auf einer Website ein, wohin man fliegt und zahlt dann zum Beispiel einen bestimmten Betrag, um das Ganze auszugleichen. Aber was bringt denn so ein CO2-Ausgleich? Können wir wirklich uns damit freikaufen, uns ein gutes Gewissen kaufen, wenn wir weiterhin durch die Welt fliegen? Johannes Döbbelt aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich damit heute wirklich lange beschäftigt. Johannes, erklär nochmal, wie funktioniert also dieser CO2-Ausgleich genau?
Ja, es gibt verschiedene Anbieter, die heißen dann zum Beispiel Atmosphäre, My Climate oder Klimakollekte. Und da kannst du dann auf deren Webseite zum Beispiel angeben, wohin du fliegst. Und die rechnen dann aus, wie viel CO2 du verbrauchst auf dieser Strecke. Also für einen Flug von Düsseldorf nach Barcelona zum Beispiel in der Economy Class berechnen zum Beispiel die Anbieter Atmosphäre und Klimakollekte rund 14 Euro und die zahlst du dann eben als Ausgleich. Was es auch gibt, ist, dass du direkt beim Buchen des Fluges bei der Airline zum Beispiel so einen Haken machst vor CO2-Ausgleich und dann zahlst du eben entsprechend mehr für deinen Flug und die leiten das Geld dann weiter an entsprechende Organisationen, die sich um diese CO2-Kompensation kümmern. Du kannst aber auch sagen, ey, ich will gleich mein ganzes Leben inklusive Autofahren, Heizen und so weiter ausgleichen und dafür dann einen Ausgleich zahlen. Kannst du dann auch online bei einigen der Anbietern ausrechnen, deinen CO2-Fußabdruck und dann den entsprechenden Ausgleich zahlen.
Okay, aber wie wird das denn dann ausgeglichen mit dem CO2? Also was ich da rausgepustet habe oder zusammen mit den anderen im Flieger rausgepustet habe aus dem Flugzeug?
Also es gibt im Wesentlichen so zwei Arten von Ausgleich. Das eine sind Bäume, also Aufforstungsprojekte, die dann das CO2 ja bekanntlich aus der Luft rausholen, umwandeln in Sauerstoff die Bäume. Da werden dann zum Beispiel Bäume gepflanzt in Deutschland, aber es gibt auch Projekte in Bolivien oder Uganda, wo man dann eben nebenbei auch noch was für den Artenschutz tut, ne? Also für die Tiere und für die Pflanzen im Regenwald zum Beispiel.
Und die zweite Variante?
Da geht es vor allem darum, in Entwicklungsländern Energie und damit CO2 einzusparen. Also in Ruanda zum Beispiel kannst du mit deinem Geld dann Haushalte mit effizienten Öfen versorgen, damit die Leute dann nicht mehr mit Brennholz oder mit Kohle heizen müssen, was ja deutlich mehr CO2 in die Luft bläst. Oder es gibt auch ein Projekt in Indien, da gibt es dann Lampen aktuell, die mit Kerosin betrieben werden, was auch nicht so gut ist fürs Klima. Die werden dann ersetzt durch Solarlampen. Die Organisationen, die berechnen dann jeweils, wie viel CO2 du mit deinem Flug verbrauchst und versuchen dann eben die gleiche Menge woanders einzusparen. Also zum Beispiel dann eben in Ruanda oder in Indien.
Und ist das wirklich seriös berechnet? Also geht diese Ausgleichsrechnung am Ende wirklich auf?
Ja, die verschiedenen Anbieter, die berechnen diese Beträge für deine Flugstrecke tatsächlich auch schon mal unterschiedlich. Also Atmosphäre und Klimakollekte, die hatte ich ja schon erwähnt, die berechnen für die Strecke Düsseldorf-Barcelona und zurück 14 Euro. Bei My Climate aber, mit denen arbeitet zum Beispiel auch die Lufthansa zusammen, da zahlst du für die gleiche Strecke aber nur 4 Euro. Da fragt man sich immer, wie kann das sein? 10 Euro Unterschied. Das liegt daran, dass My Climate nur den CO2-Ausstoß berechnet. Die anderen beiden Anbieter, also da, wo es teurer ist, die beziehen aber auch andere Effekte des Fluges mit ein, die ebenfalls schädlich fürs Klima sind. Stefanie Böther, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Umweltbundesamt, die hat mir erklärt, welche das sein können.
Zum Beispiel Wolkenbildung. Ruß wird abgegeben, Schwefelbildung etc. Die natürlich die Strahlungsbilanz ändern können. Und die haben natürlich auch einen Einfluss letztendlich auf die Klimaerwärmung.
Oder auch die berühmten Stickoxide, die stoßen nämlich nicht nur Dieselautos aus, sondern auch Flugzeuge, die sind auch schlecht fürs Klima. Und Stefanie Böther sagt, es ist auf jeden Fall besser, wenn auch solche weiteren Effekte neben dem CO2 noch mit eingerechnet werden. Und deshalb sind diese 14 Euro für Düsseldorf, Barcelona und zurück schon ein realistischerer Wert als 4 Euro eben.
Wie erkenne ich denn jetzt einen richtig guten Anbieter für den freiwilligen CO2-Ausgleich?
Ja, zum Beispiel, indem er eben genau zeigt, wie er seine Ausgleichszahlung berechnet. Aber er sollte auch zum Beispiel zeigen und transparent machen, in welche Projekte, in welchen Ländern dein Geld dann landet und was es da bringt, was das Ganze auch den Menschen vor Ort, also zum Beispiel in Afrika, bringt. Ist auch wichtig, dass noch so eine soziale Komponente mit dabei ist. Wenn du jetzt das selber nicht alles lesen und vergleichen willst, ist ja auch ein bisschen Arbeit, dann kannst du dir auch den Test von der Stiftung Warentest anschauen. Die haben vor kurzem nämlich 6 verschiedene Anbieter miteinander verglichen und 3 davon bekommen die Note sehr gut. Und das waren in dem Fall Atmosphäre, Klimakollekte und Prima Klima. Noch besser fürs Klima ist natürlich, wenn du versuchst, jetzt gar nicht erst zu fliegen, ne? Oder gar nicht erst so viel Auto zu fahren. Wenn du aber sagst, das muss sein für den Job oder für den Urlaub, dann ist so ein Ausgleich auf jeden Fall sinnvoll.
CO2-Ausgleich fürs Fliegen, fürs Autofahren, fürs ganze Leben. Wie das funktioniert, was es bringt, hat uns Johannes Döbbelt gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Während die EU-Innenminister heute in Brüssel unter anderem über die Asylreform der EU beraten, kommen in Spanien weiter Migranten an. 4 Boote wurden auf Ibiza und Mallorca entdeckt. In den Exklaven Ceuta und Sevilla schaffen es auch immer wieder Menschen über die Zäune. Und an der Festlandküste sind es dieses Jahr auch tausende Menschen gewesen. Die Flüchtlingsroute hat sich stark in Richtung Westen verlagert in Europa. Und tatsächlich kommen die meisten Menschen mittlerweile in Spanien an. Marc Dugge in Madrid, unser Reporter dort. Wie viele sind es denn bisher gewesen in diesem Jahr, die Spanien erreicht haben?
Also in diesem Jahr waren es bisher 59.000, davon gut 50.000 tatsächlich übers Meer. Also die meisten sind von Marokko ausgekommen, haben sich dort in Boote gesetzt und sind an der andalusischen Küste angekommen. Einige sind auch in Ceuta über die Zäune geklettert. Dort ist ja auch eine Außengrenze der EU und Spaniens auf afrikanischem Boden. Aber der Großteil kommt tatsächlich übers Meer.
Wie schlägt sich das auf die Stimmung im Land, auf die spanischen Bürgerinnen und Bürger wider? Wie stehen die zu den Geflüchteten?
Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, 50.000, das ist jetzt schon eine hohe Zahl, aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was zum Beispiel Deutschland 2015 erlebt hat. Das sind schon deutlich niedrigere Zahlen. Nichtsdestotrotz, einige Dörfer in Andalusien, die mussten da schon ziemlich zusammenrücken und ziemlich aktiv werden. Da sehen wir eine große Hilfsbereitschaft von Menschen, die beispielsweise dann auch mithelfen, Essen zu kochen, Notunterkünfte einzurichten. Und wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel auch Mitarbeiter vom Roten Kreuz dann jederzeit da sind, um einzutreffen, wenn tatsächlich wieder ein Boot im Hafen angebracht wird oder wenn die Seenotrettung wieder mit Migranten von der Straße von Gibraltar zurückkommt, dann merkt man schon, da ist eine große Hilfsbereitschaft da. Das macht natürlich trotzdem viele Menschen auch nachdenklich, auch besorgt. Also wir haben ja tatsächlich auch in den letzten Wochen hier Parlamentswahlen in Andalusien gehabt, also für das Regionalparlament. Und da haben wir das erste Mal auch einen Zuwachs bei einer rechtsextremen Partei wirklich gesehen, den man bedeutend finden kann.
Ich habe zum Teil mal so Sprüche gehört wie, die Spanier juckt das sowieso nicht so, weil die Menschen eh nicht in Spanien bleiben wollen, sondern weiter wollen in Richtung Frankreich, in Richtung Deutschland. Ist da was dran?
Da ist was dran. Das war bisher auf jeden Fall so, dass sehr viele dann tatsächlich einfach weitergefahren sind. Die wollten nach Frankreich allein wegen der Sprachgemeinschaft. Viele sprechen ja Französisch. Das gilt ganz besonders auch für die Schwarzafrikaner, die ankommen. Mittlerweile sind es aber überwiegend Marokkaner. Und das ist ganz interessant, dass zum Beispiel Minderjährige nicht abgeschoben werden können. Erwachsene Marokkaner müssen quasi sofort wieder das Land verlassen. Bei Minderjährigen gilt das nicht. Die werden erstmal unter die Obhut des Staates genommen. Deswegen kommen verstärkt auch Minderjährige jetzt tatsächlich nach Spanien. Und manche wollen tatsächlich auch weiter nach Deutschland.
Du hast den Rechtsruck bei den Wahlen in Andalusien angesprochen. Ist das in anderen Regionen momentan ähnlich? Wird das diskutiert? Ist das erkennbar?
Also es ist auf jeden Fall erstmal ein großer Schreck für viele Spanier, dass diese Partei Vox, heißt sie, tatsächlich so relativ viel Zulauf bekommen konnte. In absoluten Zahlen ist das immer noch nicht so viel, aber immerhin 12 Parlamentssitze haben sie wohl inne im neuen andalusischen Parlament. Man muss sehen, dass der Erfolg von Vox sicherlich was mit diesen Migranten zu tun hat. Aber nicht nur. Also es kommen schon noch andere Faktoren dazu, zum Beispiel auch die Katalonien-Krise, also die Separatisten, die Katalonien von Spanien abspalten wollen. Das hat dazu geführt, dass insbesondere also rechte und konservative Kräfte im Rest von Spanien auch Auftrieb bekommen haben. Auch das mag sicherlich eine Rolle spielen.
Was wünscht oder fordert Spanien jetzt von der EU?
Also Spanien will die Unterstützung der EU bei verschiedenen Dingen. Einerseits, was die Aufnahme von Bootsflüchtlingen oder Bootsmigranten angeht. Wir haben ja immer wieder den Fall, dass Migranten von Marokko oder von Libyen aus losfahren, in der Hoffnung, irgendwo in einen europäischen Hafen zu kommen. Im Sommer hat Spanien einen Hafen geöffnet, den von Valencia. Damals ist die Aquarius angelandet. Aber mittlerweile gibt es immer wieder solche Fälle und Italien und Malta machen kaum Anstalten, selber ihre Häfen zu öffnen. Und da will Spanien ganz klar eine europäische Lösung. Das ist das eine. Und das andere ist, Spanien will unterstützt werden, auch finanziell beim Kampf gegen die illegale Migration und will auch, dass die Nachbarländer besser gestellt werden, besser versorgt werden. Ganz besonders eben auch Marokko, das Nachbarland von Spanien. Da will Spanien, dass dort mehr Geld für den Grenzschutz hinfließt. Da ist auch schon Geld versprochen worden und das ist sicherlich auch auf die Initiative von Spanien hin basiert.
EU-Asylreform, Thema in Brüssel. Marc Dugge war das, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Madrid, in Spanien, zu den steigenden Migrantenzahlen in Spanien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also ehrlich gesagt bin ich schon froh, wenn ich am Sternenhimmel den großen Wagen erkenne. Astronomen können das natürlich besser. Die suchen ganz weit draußen nach bewohnbaren Planeten oder nach neuen Galaxien oder sie finden Zwergplaneten, die bisher keiner gesehen hat und sie schauen dafür stundenlang in Teleskope. Ab Januar 2019 gibt es dafür ein neues Teleskop und zwar das Spekulos. Sprechen wir drüber mit dem Astrophysiker Michael Büker. Hallo, grüß dich.
Hallo, guten Abend.
Michael, gleich mal vorweg, warum hat das Teleskop so einen schrägen Namen, Spekulos?
Ja, das kommt von der Universität Liège in Belgien und das sind sozusagen Serienspaßvögel, was das angeht. Die hatten nämlich schon mal einen Prototypen für dieses Projekt und das hieß Trappist nach dem belgischen Bier. Und diesmal Spekulos ist angelehnt an das in Belgien übliche Wort für Spekulatius. Und dahinter versteckt sich eine Abkürzung, die so viel bedeutet wie die Suche nach bewohnbaren Planeten um ultrakühle Sterne. Und bei aller namentlichen Albernheit kann man aber durchaus dazu sagen, dass das große, wirklich sehr gut gebaute Teleskope sind, von denen man einige Entdeckungen erwarten kann.
Das ganze Projekt beginnt im Januar in Chile. Warum genau dort?
Ja, in Chile ist die europäische Südsternwarte auf einem Berg namens Paranal. Der liegt in einer Wüste, der sogenannten Atacama-Wüste, die aber ein wahnsinnig hochgelegenes Gebiet ist. Und das ist besonders gut für Astronomen, denn in diesem hochgelegenen Gebiet hat man zunächst mal wenig Regen, deswegen auch eine Wüste. Man hat wenig Erdatmosphäre über sich, das heißt die Luft verwirbelt die Bilder der Sterne nicht so sehr. Und damit ist das Ganze ein idealer Ort und da tummeln sich wirklich sehr viele Dutzende auch sehr großer Teleskope. Das Ganze ist also so ein bisschen das Mekka der astronomischen Beobachtung dort auf dem Berg in Chile.
Und wie erkennen die Forscher dann auf den Bildern einen besonderen Planeten oder irgendwas Besonderes? Auf welche Auffälligkeiten achten die da?
Man schaut sich zunächst einmal das Licht der Sterne über lange Zeit an und dann achtet man darauf, ob das Licht dieser Sterne manchmal für eine Weile ein bisschen dunkler wird. Das passiert nämlich dann, wenn ein Planet, der um einen Stern kreist, vor diesem Stern vorbeizieht, dann blockiert er das Licht so ein bisschen, wirft sozusagen einen Schatten in unsere Richtung und dann können die Astronomen oder besser gesagt Computerprogramme, die darauf trainiert werden, sagen, ah, guck mal, der Stern ist gerade ein bisschen dunkler geworden, da könnte doch ein Planet vorbeigezogen sein. Und dann wartet man einige Tage, Wochen, Monate, ob das nochmal passiert. Und wenn das was Regelmäßiges ist, dann hat man tatsächlich einen Planeten gefunden.
So, und da sollen jetzt besonders kleine, sehr schwach leuchtende Sterne darauf untersucht werden, ob sie Planeten haben, die dann da mal vorbeifliegen und kurz Schatten machen. Warum diese besonders kleinen, schwach leuchtenden Sterne?
Ja, das hat ein bisschen mit der Physik solcher Planetensysteme zu tun. Wenn der Stern nämlich besonders klein ist, dann muss ein Planet, damit er es kuschelig warm hat, nah an seinen Stern ranrücken. Kann man sich ja vorstellen, wenn das Lagerfeuer runtergebrannt ist, dann muss ich näher ran, damit ich es warm habe. Und das bedeutet wiederum, dass diese Sterne sehr schnell um ihren Stern kreisen. Die haben also ein kurzes Jahr. Das dauert dann mitunter nur einen Monat oder sogar nur eine Woche, bis die ihren Stern einmal umkreist haben. Und das kann man mit diesen Teleskopen wunderbar sehen. Dann geht es in einem nächsten Schritt darum, dass man sehen kann, wie das Sternlicht durch die Atmosphäre dieser Planeten durchleuchtet. Nicht? Das kennt man ja bei der Erde. Wenn das Sonnenlicht einen weiten Weg durch die Atmosphäre zurücklegt, wird es rot. Deswegen sieht unser Sonnenuntergang so aus. Und dieses Licht, was durch die Atmosphäre der Planeten gelaufen ist, das wollen die Astronomen auffangen, um es zu untersuchen. Denn in der Atmosphäre spielt sich die ganze Magie sozusagen ab. Da kann man die chemischen Spuren von Leben möglicherweise erkennen. Und was für Stoffe in einer Atmosphäre vorhanden sind, ist eben ganz entscheidend für die Möglichkeit, ob es dort Leben geben könnte, so wie wir bei uns, wenn wir unsere Atmosphäre weiter mit Treibhausgasen vollstopfen und dafür sorgen, dass unser Lebensraum zu warm wird, dann haben wir es hier mit dem Leben vielleicht schwieriger.
Das heißt, vielleicht sehen wir irgendwie einen Planeten, auf dem außerirdische leben, die genauso viel CO2 ausstoßen und auch irgendwann ein Klimaproblem bekommen.
Ja, dann können wir einen Brief schreiben und sagen, habt ihr es schon gelöst oder warum seid ihr genauso doof?
Astrophysiker Michael Büker über Spekulatius quasi in Chile, ein neues Teleskop.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So lustig wie eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung. Das ist eine Filmbewertung der Londoner Zeitung Observer zum Film Head Full of Honey. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Head Full of Honey, Head Full of Honey, Head Full of... Ja, habt ihr schon mal gehört? Till Schweiger Film Honig im Kopf. In Deutsch, nur eben neu gedreht in den USA mit tatsächlich amerikanischer Besetzung. Der Film ist dort angelaufen in 4 Kinos, hat so ungefähr 7.500 Euro eingespielt. Jetzt gerade ist also ein echter Flop. Deutsche Filme in den USA, selbst als Remake, das zündet tatsächlich weiterhin nicht richtig. Tom Westerholt, Moderator von Eine Stunde Film. Hallo!
Hallo, mein lieber Ralf, ich grüße dich.
Also, A Head Full of Honey, vor einiger Zeit auch Toni Erdmann, wir erinnern uns. Warum hat der deutsche Film in den USA trotz Remakes keinen Erfolg?
Naja, also im Fall von Toni Erdmann ist es ja bisher noch kein Remake, sondern der Originalfilm von Maren Ade, ne, wie er auch bei den Oscars eingereicht wurde. Remake kommt erst noch mit Kristen Wiig in der weiblichen Hauptrolle. Aber diese deutsche Version, die haben die Amerikaner einfach nicht verstanden, weil der selbst für deutsche Verhältnisse wirklich sehr spezielle Humor für die Amis ein einziges unverständliches Familiengenerationen-Desaster war mit einem hässlichen Mann in der Hauptrolle mit hässlichem Gebiss. Ja. Wie dieses Remake dann aussieht, müssen wir abwarten. Da wird sicherlich einiges am Originalskript geändert werden. Grundsätzlich ist aber der Humor an sich schon wirklich ein Problem, warum vor allem deutsche Komödienadaptionen in den USA oft gefloppt sind. Die Amerikaner haben einfach einen viel versöhnlicheren, viel geradlinigeren, stringenteren Humor. Also Torte, Gesicht, lustig. Im deutschen Humor muss die Torte erst noch um 3 Ecken fliegen, 4-mal den Belag wechseln, bis sie am Ende doch nicht im Gesicht, sondern auf dem Boden landet und eigentlich ja auch gar keine Torte, sondern eigentlich mehr so ein Kuchen ist. Ja. Wie in Toni Erdmann. Das ist für viele Amerikaner nicht lustig. Wir feiern das, das ist was anderes. Es sind daher eher die deutschen Dramen, die auch als US-Adaption funktioniert haben. City of Angels zum Beispiel, Meg Ryan, Nicolas Cage. Ist ein Remake gewesen von Wim Wenders Himmel über Berlin. Oder Das Versprechen mit Jack Nicholson lief gerade neulich wieder, ich glaube Dreisat oder Arte oder so. Ist ein Remake von Es geschah am helllichten Tag. Also die Dinger funktionieren oft besser.
Ja, aber gut, also Till Schweiger hat ja nicht einfach den deutschen Film Honig im Kopf mit Dieter Hallervorden synchronisieren lassen, sondern er hat ja auch komplett neu gedreht.
Richtig.
Warum der Flop?
Böse, ehrliche Antwort, weil er es gemacht hat und sich da leider überschätzt. Wenn er den Stoff schon in Hollywood haben will, dann hätte er einfach sein Drehbuch verkaufen sollen, so Kasse auf, Kasse zu. Und ein komplett amerikanisches Team hätte einen Hollywood-kompatiblen Film daraus gemacht. Der Stoff ist ja nicht schlecht gewesen. Ne? Und vermutlich wegen des Themas Alzheimer dann auch eher ein Drama als eine Komödie. Amis finden auch Krankheiten in der Regel nicht witzig. Ist ja auch kritisiert worden jetzt bei den Rezensionen, die du angesprochen hast. Wie kann man irgendwie da Humor über so ein ernstes Thema. Das verstehen die nicht. Till musste aber unbedingt wieder alles selbst machen und dann noch mit einem Hauptdarsteller Nick Nolte, den, entschuldige mal, seit Jahren wirklich keine Sau in Amerika mehr sehen will. Ich war ja damals hier bei diesem kurzen Dreh in Berlin für Head Full of Honey am Set und Till hat's da selbst gesagt.
I had a meeting with Warner Brothers, with the head of the studio in Hamburg, and he asked me, who would you like to play the lead, and I said, Nick Nolte. And he said, no. No, I said, why not? He said, yeah, he's box office poison. He's not on the A-List anymore.
Okay. Selber drüber gelacht. Interessant, Till Schweiger auf Englisch. Aber gut, wenn die englischen Stars da um ihn rumsitzen, ist das schon okay. Ich bin gespannt, wann wir den Film hier zu sehen kriegen. Denn er kommt ja allen Ernstes auch jetzt in der Hollywood-Version ab März nochmal wieder in die deutschen Kinos.
Wahnsinn. Was muss denn ein deutscher Filmemacher deiner Meinung nach beachten, wenn er in den USA einen Knüllerfilm haben will, nochmal vermarkten will, großdeutsch?
Also wenn es sich nicht ausgerechnet vielleicht um Tom Tit handelt, der schon wirklich Hollywood-Erfahrungen gemacht hat und auch gute mit The International zum Beispiel, dann einfach mal das Drehbuch an die Amis verkaufen, schön Kasse machen damit und den Rest denen in Hollywood überlassen, die es können. Ich habe zum Beispiel gerade gestern The Upside gesehen, das ist das Hollywood-Remake von Ziemlich beste Freunde. Im Remake mit Bryan Cranston und Kevin Hart in den Hauptrollen. Ich hatte wirklich große Angst, dass der Kacke ist und klar fehlt da jetzt auch dieser französische Charme, aber in dieser absolut auf den US-Markt zugeschnittenen Version funktioniert der Film ganz wunderbar auch in dieser Version, weil es Leute inszeniert haben, die es zu 100% können und die den Filmmarkt dort auch einfach perfekt kennen.
A Head Full of Honey. Großer Flop in den USA. Tom Westerholt war das, Moderator von Eine Stunde Film. Dankeschön.
Gerne.
Schönen Abend.
Ebenfalls.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.